Nicht, weil ich so stolz darauf bin, sondern weil ich euch sensibel machen möchte dafür, dass ich glaube, dass der Feind bei jedem individuell Methoden hat, wie er die Menschen dazu kriegen kann, nicht das zu tun, was Gott will. Und ihr müsst selber herausfinden, welche Stellen das bei euch sind. Einer der Punkte, der immer wieder eine Herausforderung ist, dass Gott mir zumutet, lange Phasen einer Vorbereitung alleine zu gehen. Ich bin zwar von meinem geistlichen Charakter auch jemand, der neue Wege geht, und trotzdem ist das alles andere als einfach. Es fühlt sich nicht leicht an. Es fühlt sich einsam an. Und auch wenn man dann anfängt, so ein Team zu bilden, so Menschen zu suchen, die mitkommen zum Beten, und man damit umgehen muss, dass manche Leute zusagen und plötzlich sagen sie, ah nee, das wird mir doch viel zu viel, und dann rutscht einem das Herz in die Hose und dann denkt man so, ah Gott, was ist das jetzt und warum und ist das jetzt richtig und so. Und im Vorfeld zu dem Tag gestern war das auch so, und irgendwann habe ich gesagt, hey, warum lasse ich das nicht eigentlich los? Wieso muss ich das regeln? Ich muss das gar nicht regeln. Ich muss das überhaupt nicht regeln, weil es ist sein Problem, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht, wenn ich das gut genug mache, dann funktioniert, sondern er weiß, wie viele Leute wir brauchen, er weiß, welche Leute wir brauchen. Und wenn da wieder einer zusammenknickt, ja, okay, ist nicht schön, aber es ist nicht mein Problem, es ist sein Problem. Und gestern Nachmittag war das so, also für die, die nicht dabei waren, wir hatten halt morgens zwei nacheinander folgende Predigtteile oder Botschaften von jeweils ungefähr einer Dreiviertelstunde. Und dann kam der Nachmittag, wo wir Zeiten hatten für Gebet, und wir waren 13 und ich konnte sagen, hey cool, ihr betet und ich mache Pause. Und ich musste gar nicht beten, ich musste gar nicht mich damit reinbegeben, ich hatte Ruhe. Ich habe dann erstmal selber Gebet bekommen. Ich brauche das nämlich auch. Also ich habe dann selber Zeit gehabt, Gebet zu bekommen. Ich war dann draußen, also nicht draußen, sondern im Flur, und bin halt ein bisschen gegangen, habe was getrunken, habe mit Leuten geredet. Und wisst ihr, und dann passieren auch so viele Dinge, wo ich immer nur denke, wenn jemand das kennt, wenn du einen prophetischen Impuls kriegst und du denkst, ist das jetzt wichtig? Ich habe gelernt, nicht mehr zu zögern. Ich habe gelernt, die Dinge zu erzählen, die mir auf dem Herzen sind. Und nur mal das eine Beispiel, ich werde das jetzt nicht ausführen, aber wie ich das gestern mit dem Flugzeug erzählt habe, was ich da live gesehen habe am Donnerstag, wo ein Flugzeug an einem Flughafen startete und 10 Minuten später wieder runterkam und der Propeller stand und der Flieger nicht mehr fliegen konnte. Und dann später jemand im Gebet sagt, hey, das bin ich. Dann bist du sowas von geflasht und so berührt. Weil ich sage, hä? Aber ich hatte den Eindruck, ich soll das erzählen. Und jemand anders hat sich abgeholt gefühlt und wusste plötzlich, hey, Gott sieht mich, Gott weiß, wer ich bin. Und so kamen auch Impulse aus der Zeit, wo wir gesagt haben, wir wollen Worte der Erkenntnis sammeln. Und ich war nur bei 3 Gebeten dabei. Und bei diesen 3 Gebeten waren meine Impulse beteiligt. Und die Leute haben gesagt, das bin ich. Und das hat mich so, wisst ihr, das berührt mich, weil dann denke ich so, oh Gott, du bist so cool, du nimmst mich in deine Hand, mich, zerbrechliche Person mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, und du tust einfach was. Und das ist für mich ist das Kindsein, ja? Ich muss das nicht. Und ich habe immer wieder vor solchen Zeiten Phasen, da kriege ich depressive Gefühle. Und ich weiß das inzwischen. Und es ist so, dass ich dann einfach sage, das hält mich nicht davon ab, das zu tun, was du mir aufgetragen hast. Ich erlaube diesen Gefühlen nicht mehr, mich zu bestimmen, mich davon abzuhalten, von dem, was Gott mir aufgetragen hat. Und dann verschwinden die auch irgendwann, weil sie haben keine Macht mehr. Sie haben nicht die Macht, mich wirklich davon abzuhalten. Und ich glaube, jeder von uns muss lernen, wo sind die Punkte, wo der Feind bei mir, in welcher Art versucht der Feind, dich zu blockieren, wenn du nach vorne gehst, wenn du mit Gott einen Schritt gehst, wenn du etwas wagst. Denn nur dann bist du für ihn gefährlich. Wenn du nichts wagst, bist du für ihn nicht gefährlich. Warum soll er dich angreifen, wenn du sowieso nichts bewirkst? Ja, aber wenn Gott dich an die Hand nimmt, wie so ein kleines Kind, und sagt, komm, wir wollen das zusammen tun, dann wird es den Feind ärgern. Also stell dich drauf ein. Fürchte es nicht, denn er ist besiegt. Er ist besiegt. Er hat keine Macht über dich. Er ist besiegt. Und trotzdem kann es passieren, dass er es versucht. Und dann zu lernen, sich beim Vater zu bergen und sich nicht abbringen zu lassen von dem, was Gott dir aufs Herz legt. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. Okay. Aber das war eigentlich gar nicht meine Botschaft von heute Morgen. Denn ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen vom verschwenderischen Vater. Kennt ihr die? Schön, dass ihr nicht sofort nickt. Das ist ja schon mal ganz gut. Weil die meisten kennen diese Geschichte unter einem anderen Namen. Denn das ist eigentlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber es ist ja schwer, einer Predigt zu lauschen über einen Text, der uns nur allzu vertraut ist. Was soll man denn da schon Neues zu hören bekommen? Kann es sein, vielleicht kann, also wenn du heute nichts Neues erfährst, dann ist es ein gutes Zeichen. Aber vielleicht möchte Gott mit dir persönlich über etwas sprechen, etwas, was nicht so augenscheinlich ist wie die schnell erzählte Geschichte. Für den verlorenen Sohn gibt es im Englischen den Begriff the prodigal son. Und prodigal ist ein Begriff, den man übersetzen kann mit verloren oder mit verschwenderisch. Beides ist im Englischen richtig. Aber wer ist denn eigentlich in dieser Geschichte verschwenderisch? Also lausche doch einmal neu der Geschichte vom verschwenderischen Vater. Lukas 15, 11 bis 32, lese zunächst bis 24. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort machte er sein Erbteil durch mit Prassen. Und als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also, Wenn jemand so wie ich seit seiner Kindheit in der Gemeinde war und ist, dann kennst du diese Geschichte garantiert in- und auswendig. Denn ich habe die bestimmt das erste Mal im Kindergottesdienst gehört. Und immer lag dabei der Fokus auf dem jüngeren Sohn, dem verlorenen Sohn, der das Erbe seines Vaters verprasst und erst als nichts mehr geht, umkehrt und zum Vater heimkommt. Und für mich war an der Stelle immer irgendwie klar, es geht hier also um Nichtchristen, die verlorenen Menschen, die da draußen, sie sollen zum Vater zurückfinden. Wisst ihr eigentlich, warum man diesen Vater als verschwenderisch bezeichnen kann? Jesus hat ja dieses Gleichnis den Juden erzählt. Und allein diese Provokation, dass ein Kind zu seinem noch lebenden Vater sagt, gib mir dein Erbe, ist ein No-Go in der jüdischen Kultur. Das ist genauso, als wenn du deinem Vater den Tod wünschst. So, und wir erfahren nichts davon, dass der Vater überhaupt irgendwas gesagt hätte, dass er das jetzt unmöglich findet oder seinen Sohn davongejagt hätte. Selbst das wäre in der Kultur absolut in Ordnung gewesen. Stattdessen heißt es lediglich, dass er das Erbe unter seinen Söhnen aufteilte. Er macht das einfach. Er gibt denen das Erbe, bevor er selber nicht mehr lebt. So ein Gedanke fällt mir persönlich schwer, meinen Kindern alles zu geben, was ich habe, bevor ich nicht mehr lebe. Aber das nur so am Rande. So. Aber als für mich eigentlich Gott als Vater neu in den Blick rückte, da veränderte sich mein Blick auf diese Geschichte. Und zwar nicht nur wegen dem verschwenderischen Vater, sondern in dem Bewusstsein, dass diese Geschichte von zwei Söhnen redet. Also von Kindern des Vaters, nicht welchen, die noch adoptiert werden sollen. Sie sind Söhne. Sie sind schon Söhne. Und dadurch bekam für mich dieses Gleichnis eine völlig andere Dimension. Ich weiß nicht, ob ihr schon nachvollziehen könnt, was ich meine. Hier ist keine Geschichte, bei der es darum geht, dass Nichtchristen den Vater finden sollen. Nein, hier wird von zwei Kindern gesprochen, die auf sehr unterschiedliche Weise auf den Vater reagieren. Meistens wird dann von dem ersten Sohn gesprochen. Und die Geschichte ist ja auch augenscheinlich sensationell. Vom Sohn zum Erben, zum reichen Mann, zum Tagelöhner und Schweinehirt, zurück zum Vater, zurückversetzt in den Stand des Sohnes. Happy End. Über diesen Teil der Geschichte habt ihr auch sicherlich schon das ein oder andere Mal eine Predigt gehört. Und darum möchte ich heute nur gelegentlich einen Teil daraus erwähnen, möchte viel lieber über den zweiten Sohn reden, denn ich denke, diesen Sohn haben wir häufig viel weniger im Blick. Möglicherweise haben wir mit diesem Sohn aber viel mehr zu tun, als wir glauben. Darum an dieser Stelle der zweite Teil des Textes. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, und ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Vielleicht wäre es euch eigentlich lieber, ich würde über den anderen Sohn reden. Denn der hat so wenig mit meinem eigenen Leben zu tun. Und da bleibt das so schön weit weg von mir. Da kann ich dann für die anderen hören. Schließlich bin ich ja noch nie so weit weg von meinem himmlischen Vater gerannt. Ich habe nicht versucht, unabhängig von ihm zu sein. Ich habe nicht sein Erbe verprasst, sondern all die Jahre still und treu meinen Dienst getan. Übrigens, habt ihr gemerkt, was am Anfang der Geschichte geschehen ist? Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihm sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Als der jüngere Bruder sein Erbe verlangt, teilt der Vater das Erbe an beide aus. Beide erhalten das Erbe. Der eine macht sich auf und davon, der andere bleibt brav zu Hause und geht seiner täglichen Arbeit nach. Und so war er auch an jenem Tag auf dem Felde, als sein zerlumpter, abgemagerter jüngerer Bruder nach Hause kommt und der Vater ihn so stürmisch begrüßt hat. Er hat sich wieder einen ganzen Tag auf dem Feld geplagt. Er arbeitet hart für den Vater und er ist immer bei dem Vater geblieben. Er ist ein guter Sohn. Kein Taugenichts, kein Wichtigtuer, kein Geldverschwender, kein Lebemann. Er ist ein treuer Sohn, der fleißig seine Arbeit tut. Kennst du solche Söhne? Vielleicht ist das genau deine Situation. Du bist fleißig und treu in der Gemeinde. Du arbeitest mit, du engagierst dich, dass der Laden läuft. Wenn jemand Hilfe braucht, bist du zur Stelle. Und du hast immer noch Reserven, um etwas für die Gemeinde, für Gott zu tun. Und plötzlich fällt dein Blick auf jemand, der nicht so treu war wie du, der nicht so fleißig war wie du, sondern der sich abgewandt hatte von Gott, der nun zurückgekehrt ist in die Nähe des Vaterherzens. Und plötzlich geschieht etwas in seinem Leben. Er ist wie ausgewechselt. Gott legt seine unendliche Liebe so viel, legt in seiner unendlichen Liebe so viel in sein Leben hinein. Ein neues Kleid, neue Schuhe, einen Ring und dann auch noch ein Fest. Das schönste Kalb wird für dieses Fest geschlachtet und in dir steigt Wut hoch. Hey Papa, was soll das? Nach all dem, was ich für dich getan habe, gehst du so mit dem um? Das kann doch nicht wahr sein. Daran soll ich mich freuen? Nein, nein, die Party kann gerne ohne mich stattfinden. Ich weiß nicht, ob du solche Gefühle kennst. Ich jedenfalls kenne solche Gefühle nur zu gut. Ich war innerlich so weit weg vom Papa. Ich saß zwar jeden Sonntag im Gottesdienst, aber es war so still geworden zwischen ihm und mir. Ich war so frustriert über meine Situation, frustriert über meine Arbeit, durch die ich viele Abende getrennt war von meiner Familie, sinnlos stundenlang im Auto saß oder am Abend aus Verzweiflung im Fernsehen herumzappte. Ich hasste diese Stunden, aber ich wusste keinen Ausweg. so suchte ich mir Ersatz, fing an zu rauchen und tat andere Dinge, von denen ich wusste, dass sie weder meiner Frau noch meinem Papa gefallen konnten. Aber ich hing fest in meinen Süchten. Und ich fing an, mich über Menschen aufzuregen, die so tolle Sachen mit Gott erleben. Ich konnte manche Leute nicht mehr reden hören. Das regte mich nur noch auf. So viel Gerede von Gottes Liebe, so viel Gerede davon, dass Gott Dinge gelingen lässt. Und ich saß da und spürte in meinem Leben nichts davon. Und ich fing an, mich über die, die so Gutes zu berichten wussten, zu ärgern. Genau so ging es dem älteren Sohn. Er war stinkig und wütend. Eine üble Stimmung kroch in ihm hoch. Er, der immer beim Vater war, muss mit ansehen, wie der, der dem Vater den Rücken gekehrt hatte, plötzlich gefeiert und beschenkt wurde. Das soll fair sein, Vater, dass ich nicht lache. Mag er vielleicht gedacht haben, ich bleibe draußen, da feiere ich bestimmt nicht mit. Und was macht der Vater? Er geht hinaus zu seinem Sohn, den er ebenso liebt wie den, der gerade nach Hause gekommen ist. Aber der Sohn will nicht mit dem Vater auf das Fest gehen. Er ist so enttäuscht von dem Vater. Was soll das, Vater? Warum tust du das? Jahrelang diene ich dir und was habe ich dafür bekommen? Ich habe noch nie eins deiner Gebote überschritten. Ich habe mir noch nie ein gemästetes Kalb, du hast mir noch nie ein gemästetes Kalb, noch nicht mal einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Aber der hier, dieser dreckige Sünder, dem ziehst du dein Feierkleid an, dem gibst du neue Schuhe, einen Ring und unser bestes Kalb. Vater, ich verstehe dich nicht. Das ist ungerecht. Warum bekommt er so viel und ich nichts? Merkwürdig, oder? Aber so muss er ja offensichtlich gedacht haben, wenn man den Text an der Stelle richtig versteht. Merkst du, was mit diesem zweiten Sohn los ist? Er ist auch weit weg vom liebenden Papa. Er ist ihm zwar räumlich näher, aber er hat nichts begriffen, was dieser gute Vater schenken will. Er hat noch nicht mal registriert, dass der Vater ihm das Erbe ebenfalls ausgeteilt hat. Und wenn ich es richtig weiß, hat er als Älterer den größeren Teil bekommen. Ja? Aber dieser Sohn lebt so, als würde er nichts haben. Er hat den Papa nie gefragt. Hat er sich vielleicht nicht getraut zu fragen? Hat er vielleicht Angst, der Papa könnte ihn enttäuschen? Weglaufen? Weggelaufen ist er nie, nein. Er hat treu seine Arbeit für den Vater getan. Treu, verlässlich, pünktlich, ausdauernd. Was aber lässt ihn jetzt so wütend sein? Vielleicht macht ihn der Gedanke wütend, dass der Vater so liebevoll mit diesem Erbverschleuderer umgeht. Das ist doch nicht gerecht, oder? Stimmt. Gerecht ist es nicht. Es ist nichts als unverdiente Liebe. Unverdiente Barmherzigkeit des Vaters. Unverdiente Vaterliebe. Eine Vaterliebe, die auch dann liebt, wenn ich nicht richtig funktioniert habe. Die auch dann noch liebt, wenn ich in den dicksten Schlamm gefallen bin. Liebe, großartige, unverdiente Liebe. Was hat der ältere Sohn nicht verstanden? Dass diese Liebe es war, die sein Leben ermöglichte. Sein Leben umgab, schützte und begleitete. Er war dem liebenden Papa so nah und hat doch nichts von ihm erwartet. Jetzt frage ich dich, möchtest du ein Fest feiern? Ein neues Kleid? Neue Schuhe? Einen Ring? Möchtest du, dass der Papa dein Herz mit seiner Liebe neu füllt. Das war zutiefst meine Sehnsucht. Und eines Tages kamen meine Kinder nach einem Gebetswochenende der Allianz in Hamburg nach Hause und erzählten, dass sie Gottes Reden im Gebet empfangen hatten. Und ich stand zu Hause und habe still gedacht, jetzt müssen mir meine Kinder schon zeigen, wie eine tiefe Beziehung zu Gott aussieht. Aber in diesem Moment war in mir eine unendliche Sehnsucht ausgebrochen, in eine erneuerte tiefe Beziehung zu Gott zu kommen. Damals wusste ich noch nicht einmal, dass es der Papa war, der so leidenschaftlich an mir zog. Aber meinem Papa war meine Situation alles andere als egal. Er ist zu mir rausgekommen. Er kam zu mir und ließ mich sein Reden hören. Ich war im Auto unterwegs, wie so oft. Und ich habe zu Gott gesagt, ich möchte auch dein Reden hören. Und habe gleichzeitig in meinem Kopf gedacht, wie soll er denn reden? Du kannst mir eine Bibelstelle geben. Ich dachte, das wäre einfach. Das war auch einfach. 1. Korinther 15, 28 kam. Ich wusste gar nicht, was da stand, aber ich hatte ja in meinem Koffer meine Bibel dabei. Also habe ich auf der Landstraße angehalten, habe meinen Koffer aufgemacht, habe meine Bibel rausgeholt, habe den Text nachgeschlagen. Keine fettgedruckte Stelle. Scheinbar mittendrin steht, wenn aber Christus alles untertan sein wird, wird auch Christus alles Gott unterordnen, damit Gott sei alles in allem. Und ich gucke diesen Text an. Und weiß in dem Moment, Gott wartet auf meinen Gehorsam. Denn wenn ich mich nicht ihm unterordne, wird sich dieses Wort niemals erfüllen. Wenn aber alles Christus untertan sein wird, dann wird auch Christus alles Gott unterordnen, damit Gott sei alles in allem. Gott wartete auf meinen Gehorsam. Er machte es mir unglaublich leicht, meine Schuld, die zwischen ihm und mir stand, loszulassen. Weil seine Liebe, in der er mir dort begegnet ist, hat mir etwas gezeigt, er macht mir keinen Vorwurf. Es stört ihn, dass etwas zwischen ihm und mir ist, weil er möchte einen ungehinderten Zugang zu meinem Herzen. Das war nicht. Das war Liebe. Es war einfach Liebe. Es war kein Vorwurf. Und er half mir, frei zu werden. Und dann fing er ganz langsam an, mein Leben auf den Kopf zu stellen. Aber seitdem gehe ich an seine Hand. Und ich möchte nichts und niemanden mehr erlauben, sich dazwischen zu stellen. Meine Beziehung zu ihm ist von dem Tag an stetig gewachsen. Auch wenn es sicherlich Wellen gibt. Also denkt jetzt bitte nicht, es geht immer nur so. Mein Vertrauen auf seine Verlässlichkeit wird von Tag zu Tag größer und ich will in diesem Vertrauen jeden Tag mit ihm gehen. Beide Brüder brauchen die Vaterliebe und haben lange nicht verstanden, dass es seine Liebe ist, die ihnen die Fülle schenken will. Also egal, in welcher Rolle du dich heute Morgen hier wiederentdeckt hast, ob in der, der in großer Reue zurück zum Vaterherz möchte oder in dem, der die Nähe des Vaters nie verlassen hat, äußerlich, aber doch so wenig verstanden hat, was der Vater ihm bereits anvertraut hat und aus welchen Ressourcen er leben darf, möchte ich dich fragen. Sehnst du dich nach dieser Vaterliebe? Diese Liebe ist so mächtig und groß. Diese Liebe hat so viel für dich vorbereitet. Diese Liebe wirbt um dich. Komm zurück zum Vater. Komm zurück an sein Herz und lass dich mit seiner Liebe füllen. Vielleicht sitzt du jetzt hier im Gottesdienst und weißt genau, das ist jetzt dran. Ich habe diese Sehnsucht zurück zu seiner Liebe. Ich will all diesen Neid in mir loswerden. Ich will, dass Gott ein Fest mit mir feiert. Dann lade ich dich dazu ein. Nach dem Segen, denke ich, könnt ihr hier noch Gebet bekommen. Sind Leute aus der Gemeinde hier, vielleicht sind auch noch einzelne von unserem Team bereit, damit einzusteigen und mit dir zu beten. Wir wollen gern mit euch beten. Der Herr wird es tun. Er liebt seine Kinder und er möchte seine Kinder mit seiner Liebe füllen, damit wir von seiner Liebe weitergeben können. Amen.